Als Ingeborg mich angeschrieben hat und gefragt hat, welches Thema ich heute Morgen so gerne predigen würde, da fiel mir spontan ein Thema ein, wo ich die letzten Wochen schon öfter darüber nachgedacht habe und das mir die ganze Zeit schon so durch den Kopf ging. Und zwar ist es ein bekannter Vers aus dem 2. Korintherbrief. Ich denke, wir sehen ihn hier auch schon mal genau. Und zwar, viele von euch kennen ihn vielleicht, ein Segensgruß, mit dem Paulus die Gemeinde in Korinth sozusagen grüßt. Er sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich glaube, viele haben diesen Vers schon mal irgendwo gelesen, vielleicht auch schon gesungen. Und es ist ein sehr, sehr spannender Vers. Und es ist ja ein kurzer Vers, aber er steckt so viel drin, dass ich in uns heute Morgen mal etwas auslegen will. Zum einen ist schon mal spannend, dass Paulus diesen Vers ja an eine Gemeinde schreibt, die Gemeinde in Korinth. Er hat die selbst gegründet bei einem seiner Missionsreisen, hat Paulus diese Gemeinde ins Leben gerufen und einige Jahre später hörte er, dass in dieser Gemeinde einige Probleme entstanden sind. Ja? Probleme sind ja normal auf dieser Erde, ne? Im Himmel werden wir irgendwann keine mehr haben, davon gehe ich aus, aber auf dieser Erde sind sie eben normal und so gab es auch in Korinth einige spannende Herausforderungen, nennen wir es mal vorsichtig so. Zum einen haben die Korinther ihre Lieblingsapostel und Lieblingsprediger gehabt, das heißt, manche waren Fans von Paulus, andere waren Fans von Petrus, wieder andere waren Fans von einem Apollos und irgendwie gab es dort ziemlich viel Spaltungen. Jeder war der Überzeugung, der eine ist besser als der andere, wenn der predigt, dann ist es wirklich von Gott gesalbt und von Gott gesegnet, wenn der andere kommt, das ist dann nicht so mein Fall. Kennen wir heute nicht, oder? Nee. Das war nur damals so. Aber damals war das eben so und Paulus war nicht so begeistert. Er sagte nämlich, liebe Korinther, was soll das denn? Ich sage es mal in meinen Worten, was soll das denn? Es geht doch nicht darum, dass ihr eure eigenen Fanclubs aufbaut, sondern es geht doch bei allen letztlich um die Ehre Gottes. Auch jeder Prediger, der predigt, vielleicht hat man seine Vorlieben, dem einen kann man vielleicht besser zuhören als dem anderen, das mag schon sein. Aber jeder dieser Verkündiger macht es doch hoffentlich zur Ehre Gottes. Und von dem her war das das Erste, was Paulus sagte, spaltet euch nicht. Ja? Streitet euch nicht wegen solchen menschlichen Dingen. Es geht allein um Gott, um sein Reich, um seine Herrlichkeit und nicht um irgendwelche Parteiungen. Das Nächste war, sie hatten einige Herausforderungen mit ihrem Gewissen. Und zwar hat sie das Ganze in Korinth herauskristallisiert beim Thema Essen. Ist für uns heute vielleicht tatsächlich nicht so das Hauptthema, aber damals war es ein echtes Problem geworden. Warum? Weil damals gab es ja verschiedene, Riten und Zeremonien und bei einigen davon, die so in Korinth stattfanden, wurde Fleisch unterschiedlichen Göttern geweiht. Das wurde ihnen sozusagen geweiht, auf irgendeinen Altar gelegt und danach musste es irgendwie verwertet werden. Und es war es also üblich, dass man das Fleisch, das diesen Göttern geweiht war ja noch, kann man sagen, eine sehr antike Zeit mit verschiedensten Göttern und Vorstellungen. Und dieses Fleisch, was dort geweiht war, das aß man dann einfach. Man wollte es nicht einfach wegschmeißen. Und jetzt gab es damals Christen, die haben gesagt, das könnt ihr absolut nicht machen. Also ihr könnt doch nicht Fleisch essen, euch als Sonntagsbraten in die Pfanne hauen, medium, rare vielleicht, das vorher irgendwelchen Göttern geweiht war. Das kannst du nicht machen, sagten manche Christen. Andere sagten, wieso nicht? Bevor man es wegschmeißt, können wir es doch auch essen. Wir glauben an Jesus Christus, aber ob dieses Fleisch vorher einem anderen Gott geweiht war, ich hau mir das genüsslich in die Pfanne und dann in meinen Magen und Gott gehört alle Erde. Wie wärst du? Wie wären wir damit umgegangen? Hätten wir es gegessen oder nicht? Ich traue mich mal zu wetten, auch bei uns Anwesenden hier, ne, und allen Christen heute hätte es da unterschiedliche Meinungen geben. Manche hätten vielleicht von ihrem Gewissen gesagt, also bevor ich das esse, wenn das nicht meinem Gott geweiht war, dann esse ich es lieber gar nicht. Andere hätten vielleicht gesagt, Gott ist doch viel größer, er sieht doch mein Herz, also esse ich das, bevor es verdirbt. So war es auch bei den Korinthern damals. Und Paulus sagte auch da, liebe Korinther, streitet euch nicht wegen solchen Dingen. Und da müsste man jetzt eigentlich schon eine ganze Predigt dazu halten. Die Zeit habe ich jetzt nicht, aber das wäre eine Predigt wert. Denn auch heute noch haben wir schon als Christenheit gewissensmäßig unterschiedliche Empfindungen, oder? Denkt mal so an die letzten 2, 3 Jahre, aber auch grundsätzlich. Da gibt es Dinge, wo manche Menschen und auch manche Christen damit eben irgendwie Probleme haben. Andere sagen, das ist für mich gar kein Problem. Welche Bücher kann man lesen? Was darf man alles so machen als Christ? Früher gab es da eine Menge Spannungen, auch heute gibt es noch Spannungen. Ne? Also das heißt, das Gewissen ist nicht bei jedem gleich. Und Paulus sagt eben, liebe Korinther, es gibt Themen, die sind biblisch eindeutig, aber es gibt auch Themen, die sind biblisch nicht eindeutig. Und dann streitet euch nicht, sondern jeder sei seinem eigenen Gewissen verpflichtet. Also wie gesagt, das wäre ein eigenes Predigtthema wert. Sollte man vielleicht hin und wieder mal drüber predigen, dass es eben nicht nur Themen gibt, die eindeutig sind. Nicht alles ist schwarz-weiß. Es gibt Themen, wo manche Christen sagen, damit habe ich gar kein Problem. Andere sagen, wäre für mich undenkbar. Und jetzt fängt es eben an, Probleme zu bereiten innerhalb einer Gemeinde, wenn jeder der Meinung ist, meine Meinung ist die einzig richtige. Und auch das sagte Paulus schon damals, das geht nicht. Man muss auch dem anderen seine eigene Meinung zugestehen, auch sein eigenes Gewissen. Also wie gesagt, für uns heute alle vielleicht andere Themen als damals, aber dieselbe Herausforderung. Dann gab es Gottesdienstfragen, wo es drunter und drüber ging. Manche wollten den Gottesdienst so gestalten, andere wollten ihn eher so, manche auch heute noch. Ne? Viele Gemeinden kämpfen um die Gottesdienstgestaltung. Manchen sind die Lieder immer zu laut, andere sind sie immer zu leise, manche sind sie zu englisch, anderen immer zu deutsch. Auch damals gab es verschiedenste Vorstellungen, wie Gottesdienste aussehen. Und dann gab es noch ein paar richtig theologische Kernherausforderungen, nämlich manche stritten um die Auferstehung. Ist Jesus wirklich auferstanden oder ist das nur eine Vorstellung? Und dann wurde es natürlich noch mal ein bisschen spannender. Also ihr merkt schon, es ging auch damals schon ganz schön zur Sache. Und jetzt kommt Paulus eben, schreibt seinen ersten Korintherbrief und wollte die Gemeinde ein bisschen, sage ich jetzt mal, korrigieren. Dann schrieb er einen zweiten Korintherbrief, wollte sie wiederum ein bisschen korrigieren, wollte ihnen einfach helfen. Und am Ende schreibt er dann diese spannenden Worte. Ich lese noch einmal: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch allen. Und ich glaube, das ist deshalb so spannend, weil nach diesen zwei Briefen, die Paulus schreibt, empfinde ich es so, als wenn Paulus hier noch einmal so das absolute Zentrum, man könnte sagen, das Fundament den Korinthern zuruft und sagt, bei allen unterschiedlichen Meinungen, die ihr habt, bei allen Spannungen, die ihr habt, vergesst das nicht, denn das ist euer Fundament. Das ist das, wo es eigentlich nichts zu diskutieren gibt und auf das solltet ihr euch immer wieder berufen, nämlich, und ich möchte es noch mal ein bisschen in drei Teile einteilen. Das erste, was er sagt, die Gnade des Herrn Jesus Christus. Und jetzt ist es ein Vorteil, wenn man Griechisch kann, weil wenn man diese Worte im Griechischen liest, dann sind sie teilweise noch ein bisschen intensiver als in unseren deutschen Übersetzungen. Das erste ist das Wort Gnade, das ist das bekannte griechische Wort Charis, kennen wir vielleicht von den Charismen zum Beispiel, das sind die Gnadengaben. Und dieses Wort Charis, das ist einfach diese Gnade, auf der wir als Christen stehen. Und zwar keine billige Gnade, keine Gnade, die wir irgendwie gerade so empfangen haben, sondern diese Gnade hat den teuersten Preis gekostet, der in diesem Universum jemals gezahlt wurde, so glauben es wir als Christenheit, nämlich Christus ging an dieses Kreuz. Er bezahlte für dich und für mich, auf dass wir Frieden haben mit ihm. Amen. Das ist die Gnade, an die wir als Christenheit glauben. Also nicht, wir haben Glück gehabt oder Gott drückt ein Auge zu, sondern nein, der Schuldschein ist zerrissen, auf dass wir Frieden haben mit Gott. Und zwar für Zeit und Ewigkeit. Und ich glaube, dass es deshalb bei den Christen damals auch schon so drunter und drüber ging in Korinth, weil sie manchmal einfach Angst hatten. Die meisten Streitigkeiten, das dürft ihr gerne mal im Hinterkopf mitnehmen von diesem Gottesdienst und vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken oder auch in der Gemeindeleitung. Die meisten Streitigkeiten oder viele Streitigkeiten in Gemeinden kommen durch Angst. Weil man eben denkt, darf man denn das? Ist das okay? Ist es okay, wenn ich mir ein Schnitzel in die Pfanne haue, was vorher einem fremden Gott geweiht war? Und manche sagten eben, ist doch kein Problem. Andere sagten, nein, dann habe ich innerlich Angst. Vielleicht schadet es mir, vielleicht trennt es mich von Christus. Dürfte gerne mal überlegen, ob das heute noch immer so sein könnte. Viele theologische Fragen haben eigentlich ihre Wurzel in Angst. Wenn man eben doch ein bisschen unsicher ist, wenn das eigene Gewissen doch, sage ich mal, nicht immer so stabil ist, dann denkt man sich eben manchmal, Mensch, wenn ich das tue, liebt mich dann Gott immer noch? Könnte ich damit aus seiner Gnade fallen? Und Paulus ruft ihm mit diesem Abschlusssatz noch einmal zu und sagt, versteht und vergesst das nie, alles was ihr tut, gründet auf der Gnade, dass Christus für euch starb. Aus dieser Gnade kannst du nicht einfach herausfallen. Diese Gnade ist nicht, dass Gott mein Auge zudrückt. So kennt ihr das noch von früher, als ich Kind war, hat man ab und zu mal so ein Gänseblümchen abgezupft und dann hat man so dieses, sie liebt mich nicht, ne? So als Teenager, ne? Kennt ihr das? Und dann hat man zum Schluss dann, wenn noch zwei waren, dann musste man so ein bisschen schummeln, dass man dann, dass es aufging. Aber so ähnlich, glaube ich, ist es manchmal bei manchen Christen. Sie haben immer das Gefühl, Gott ist so jeden Tag irgendwie in der Zitterpartie, reicht es denn für mich? Und ich will das gar nicht jetzt irgendwie nur lustig darstellen, sondern das ist ja manchmal auch total ernst. Also mir zerreißt es immer fast das Herz, wenn ich gerade mit älteren Menschen spreche, die oft schon jahrelang gläubig sind. Und dann gibt es manchmal Begegnungen, wo Menschen dann, wenn sie vielleicht schon so in der Zielgeraden ihres Lebens sind, wo man dann schon so merkt oder weiß, das wird jetzt nur noch ein paar Jahre gehen und dann irgendwann darf man nach Hause. Aber leider ist dann längst nicht bei allen Geschwistern die Freude überwiegend, sondern bei vielen doch auch ganz schön viel Unsicherheit und Angst. Wird es denn auch reichen für mich? Und ihr Lieben, das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Ein Glaube ohne Heilsgewissheit ist eigentlich grausam. Es ist grausam. Deshalb kann ich euch nur ermutigen, auch als Gemeinde, aber jeden persönlich, macht euch das immer wieder bewusst. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die ist mit dir. Und an dieser Stelle muss ich diese deutschen Übersetzungen auch ein bisschen kritisieren, weil wie gesagt, wenn man Griechisch kann, dann ist es hin und wieder ganz hilfreich, weil ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, warum diese deutschen Übersetzungen hier diesen Vers mit sei übersetzen. Ich kann mir zwar vorstellen, wie man dazu kam, aber im Griechischen gibt es eigentlich dieses sei nicht. Also im Griechischen heißt es eigentlich, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch. Da gibt es dieses kleine Bindewort sei nicht. Gut, jetzt klingt es vielleicht ein bisschen unglücklich, wenn man einfach sagt mit euch. Also hat man gesagt, sei mit euch, dann ist es ein Wunsch, ein Segen. Kann man natürlich jetzt wieder so und so hören, je nach eigenem Gewissen. Der eine hört es, sie sei mit euch, also ja, sie ist mit uns. Der andere denkt, oh, hoffentlich ist sie auch mit uns. Also das will ich euch als Ermutigung nochmal zusprechen. Im Griechischen heißt es einfach, die Gnade mit dir. Die Gnade ist mit dir, weil Christus starb. Also sie ist mit dir. Da gibt es keine Frage, keine Unsicherheit. Vielleicht verklagt uns unser Gewissen manchmal, vielleicht verklagt uns auch der Verkläger der Brüder und Schwestern, das ist nämlich sein Job. Aber trotzdem sagt Paulus und das Evangelium, diese Gnade ist mit dir. Aus dieser Gnade kannst du nicht fallen, sonst wären sie keine Gnade. Du kannst auch nicht mit deinen Fehlern aus dieser Gnade heraus schlüpfen, denn du bist ja auch nicht mit deinen eigenen guten Taten in diese Gnade hineingeschlüpft. Sie ist einfach Gnade. Gnade ist Gnade. Ein fröhlicher Wechsel, wie es Martin Luther einmal ausgedrückt hat. Ein fröhlicher Wechsel. Er gab sein Leben für dich, auf das wir Frieden haben mit ihm. Er zahlte für uns. Er wurde zur Sünde gemacht, sagt Paulus einmal, auf das wir seine Gerechtigkeit würden. Und das ist eigentlich ein zutiefst juristisches Gedankengut. Wenn jemand bezahlt hat, wenn deine Strafe getragen ist, dann musst du sie nicht noch einmal tragen. Sie ist einfach weg. Also Christus starb für uns, an unserer Statt. Gnade mit dir. Das wünsche ich dir, dass du das an diesem Morgen, wünsche ich ihn natürlich, also ich sage das geschwisterliche Du, ja, nicht falsch verstehen, aber das wünsche ich jedem von uns, dass wir das an diesem Morgen einfach ganz neu im Herzen verstehen. Gnade mit uns. Dann geht er weiter und sagt, die Liebe Gottes, auch die spricht er ihnen nochmal neu zu und sagt, liebe Geschwister in Korinth, vergesst diese Liebe nicht. Diese Liebe, die Gott für euch hat. Denn Gottes Liebe ist mehr als unsere menschliche Liebe. Wir kennen ja als Menschen eben nur unsere menschliche Liebe, ne? Wie sollen wir sie auch anders uns vorstellen können? Und wenn wir die menschliche Liebe uns bewusst machen, dann merken wir eben ganz schnell, dass wir in unsere Grenzen kommen. Menschliche Liebe ist immer begrenzt, immer. Sie hat irgendwann ein Ende. Wir verlieben uns in jemanden, ne? Und ein paar Jahre später fühlt sich's anders an. Aber das ist unsere Vorstellung von Liebe. Oder wir sagen, ich liebe Eis. Oder ich liebe es, bei einem Sonnenuntergang spazieren zu gehen. Also wir verwenden für alles Mögliche das Wort Liebe. Auch im Griechischen gibt es verschiedene Worte für Liebe. Da gibt es zum Beispiel das Wort Storge. Das ist ein griechisches Wort, was so viel bedeutet wie die Liebe unter Geschwistern. Also eine ganz enge Verbundenheit, die man sich vielleicht nicht erklären kann, weil man sich von klein auf kennt und irgendwie einfach sich so verbunden fühlt. Das ist das griechische Wort Storge. Dann gibt es das Wort Philia. Das Wort Philia heißt einfach so viel wie die Liebe unter Freunden. Also wenn ich zum Beispiel mit jemandem so gern zusammen bin und die Chemie stimmt, man hat vielleicht eine echte Verbundenheit im Herzen. Das ist das Wort Philia. Aber es gibt eben im Griechischen ein Wort, das ist nur verwendbar für die Liebe Gottes. Diese Liebe gibt es irdisch nie. Sie ist immer nur bei Gott vorhanden. Und das ist dieses bekannte Wort Agape. Das haben wir sicherlich alle schon ein paar Mal irgendwo gehört. Agape. Und diese Liebe, die Gott hat, die Agape-Liebe, die ist nicht von dieser Welt, die ist nicht menschlich, die hat eben kein Ende, weil sie perfekt ist, weil sie nicht die Liebe eines Menschen ist, der dem Sündenfall unterworfen ist, sondern sie ist eben die Liebe Gottes, die komplett makellos ist. Ihr Lieben, eine solche Liebe kennen wir nicht. Keiner von uns kennt sie. Du und ich bin überzeugt, wir haben noch nie in unserem Leben eine Sekunde Agape-Liebe gehabt. Vielleicht kann Gott mit seinem guten Geist manchmal unser Herz so erfüllen, dass wir dem in manchen Situationen nahe kommen können, versteht ihr? Aber wenn Jesus am Kreuz hängt und betet für die, die ihn gerade ans Kreuz geschlagen haben, glaubt mir, das ist Agape-Liebe. Und wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dann steht an dieser Stelle eben auch im Griechischen das Wort Agape. Weil menschlich kannst du deine Feinde nicht lieben. Rein menschlich unmöglich. Also ermutigt uns Gott an manchen Stellen und sagt, lasst diese Agape-Liebe ein Stück durch euch fließen. Eifert mir nach, lasst euch von meinem guten Geist erfüllen, damit ihr mir ähnlicher werdet. Aber die hundertprozentige Agape, die gibt es nur bei Gott. Und das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass Gott uns mit dieser Agape liebt, die niemals zu Ende geht. Ihr kennt vielleicht diese bekannten Verse aus 1. Korinther, das Hohelied der Liebe. Ich glaube, viele von euch haben die schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Ich habe in meinem Leben ja auch viele, viele Predigten an Hochzeiten halten dürfen. Ich glaube, es waren um die 100 mittlerweile. Und jedes zweite Hochzeitspaar wünscht sich diesen Vers 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Ne? Kennt ihr, oder? Die Liebe ist langmütig und geduldig, sie bläht sich niemals auf. Und ich habe immer mit Leidenschaft über diese Stelle gepredigt, aber ich habe auch ganz oft zu diesen Paaren gesagt, ich kann gerne darüber predigen. Aber nur unter einer Bedingung, dass ich mindestens einmal in dieser Predigt dazu sage, dass diese Liebe, von der hier gesprochen wird, Gottes Liebe ist. Sonst mache ich euch und allen Zuhörern was vor, wenn ich euch suggeriere, dass ihr das jemals schaffen werdet. Ich lese euch diese Verse mal vor. Die Liebe aber, sagt hier Paulus in 1. Korinther, ist langmütig und gütig. Sie beneidet nichts. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich niemals auf. Sie ist niemals unanständig. Sie sucht nie das eigene, lässt sich nie erbittern, rechnet Böses niemals zu. Sie freut sich nie an Ungerechtigkeit. Sie freut sich immer am Guten, an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Die Agape-Liebe hört niemals auf. Und ihr Lieben, mal jetzt unter uns gesagt, wer der verheiratet ist, hat denn das jemals in seinem Leben durchgehalten? Es ist nicht möglich. Und deshalb ist es eben so wichtig, ihr Lieben, dass wir ein bisschen auch hin und wieder mal ins Griechische schauen, weil auch in dieser Stelle steht nicht einfach nur die Liebe. Das ist nicht einfach nur ein romantisches Ensemble von emotionalen Darstellungen, sondern diese Liebe, hier steht im Griechischen immer Agape. Die Agape hört niemals auf. Die Agape beneidet nichts. Die Agape spielt sich niemals auf. Sie ist nie unanständig, sie prahlt nie. Das ist die Agape Gottes. Und deshalb könnte man auch an dieser Stelle Gott einsetzen, weil Gott ist diese Agape. Gott ist Liebe, sagt Paulus. Das heißt, man könnte jetzt auch übersetzen, Gott ist langmütig und gütig. Gott beneidet niemanden. Gott prahlt sich nie auf. Gott bläht sich nicht auf. Gott ist nie unanständig. Gott ist nie egoistisch. Gott sucht nicht das Seine. Gott lässt sich nicht erbittern. Gott ist nie ungerecht. Gott hofft alles. Er erträgt alles. Er hofft immer auf das Gute. Gottes Liebe zu dir auch und zu mir hört niemals auf. Ich sage es nochmal, sie hört niemals auf. Vielleicht denken wir manchmal, weil wir nur uns kennen, Gottes Liebe kommt mit uns irgendwann an ein Ende. Ne? Aber sie hört niemals auf. Niemals. Und das ist das Zweite, was Paulus diesen Korinthern zuruft und sagt, liebe Geschwister in Korinth, haltet doch daran fest. A, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, da steht das Wort Kyrion im Griechischen, also nicht nur die Gnade des Herrn, sondern die Gnade des Herrn Jesus Christus. Die ist mit euch. Die Liebe, diese Agape-Liebe Gottes ist für euch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab. Und ihr dürft das gerne mal jeder für sich vielleicht mal ausprobieren. Ich habe das mal eine Zeit lang ganz aktiv gemacht, dass ich mal jeden Morgen, wenn ich so wach wurde oder in den Tag ging, mir versucht habe, bewusst zu machen, Gott liebt mich mit dieser Liebe. Das ändert was in uns. Dann wird der Neid oder die Angst oder die Sorge plötzlich ganz anders, weil wenn man sich bewusst macht, mit dieser übernatürlich großen Liebe ist dieser himmlische Gott für mich. Und das ist er für jeden von uns, für jeden Einzelnen, ohne Ausnahme. Er hat keine Lieblingskinder. Also, das ist der zweite Zuspruch, nicht Wunsch, sondern Zuspruch, den Paulus hier gibt. Diese Liebe ist mit euch, die ist für dich. Und jetzt kommt er zum dritten Punkt und sagt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit euch. Und auch das ist wieder spannend jetzt. Denn das Wort Gemeinschaft, auch hier im Griechischen wieder sehr spannend, steht nämlich dieses schöne, bekannte griechische Wort koinonia. Koinonia, übersetzt mit Gemeinschaft. Wenn wir das deutsche Wort Gemeinschaft hören, dann denken wir ja manchmal einfach, der Heilige Geist ist eben an unserer Seite. Er ist eben da, er ist unser, ich sage es mal salopp gesagt, Freund. Und das ist nicht verkehrt, das ist er auch. Genau wie Jesus und der Vater im Himmel auch. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich habe euch Freunde genannt. Aber das Wort Koinonia geht noch ein bisschen weiter. Das Wort Koinonia heißt eigentlich, wenn man es genau übersetzt, so viel wie eine verbindliche Teilhaberschaft. Das heißt mit anderen Worten, der Heilige Geist ist nicht nur dein Freund, so wie du einen menschlichen Freund hast, sondern er ist dein Teilhaber geworden, er ist in dich eingezogen und er ist jetzt ein fester, untrennbarer Teil von dir geworden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Weil auch hier müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht menschliche Vorstellungen mit göttlichen Vorstellungen verwechseln. Ein menschlicher Freund, der kann unser Freund sein, aber er kann auch 6 Monate später dein Feind sein. Er kann jetzt dein engster Buddy sein, wie man es vielleicht neudeutsch sagen würde, ein engster Verbündeter und Freund, aber er kann auch in 2 Jahren von dir nichts mehr wissen wollen oder du hast dich mit ihm extremst verstritten oder ihr habt euch einfach entfremdet. Kann passieren. Das Wort Koinonia hat aber wiederum nichts mit einer lockeren Freundschaft zu tun. Es ist eine Teilhaberschaft. Da sind 2 Wesen, nämlich du und der Geist Gottes, eine Verbindung eingegangen, die nicht mehr auflösbar ist, die nicht mehr trennbar ist, unter keinen Umständen. Da ist etwas verschmolzen. Paulus sagt, alles ist vergangen, es ist alles neu geworden. An einer anderen Stelle sagt er, nun seid ihr eine neue Schöpfung geworden. Eine neue Schöpfung. Da ist etwas Neues entstanden, wenn Gottes Geist in dein und mein Leben eingezogen ist. Das lässt sich nicht mehr rückabwickeln. Bin ich von überzeugt. Das lässt sich nicht mehr rückabwickeln. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie gesagt, dass wir da nicht menschliche Worte einfach mit biblischen Wahrheiten verwechseln. Freundschaft im Irdischen hat nichts zu tun mit der Freundschaft, die Gott zu dir hat. Weil seine Freundschaft gründet sich auf das Kreuz. Und er ist immer treu und kann nicht untreu sein. Und seine Liebe ist perfekt und makellos, Agape. Und deshalb ist Gott eben völlig anders als jeder Mensch. Und weil er anders ist als jeder Mensch, ist auch die Beziehung zu ihm anders als die Beziehung zu jedem anderen Menschen. Und wenn du untreu wirst, sagt die Bibel, bleibt er dennoch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen, sagt Paulus. Ist das mutmachend? Ich würde sagen ja, ne? Dass wenn wir uns selbst manchmal kaum noch ertragen können, dann sagt er, ich trage dich. Wenn wir von uns selbst enttäuscht sind, sagt er, mich konntest du gar nicht täuschen. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Du bist mein. Also ich glaube, Paulus hat diesen Abschlusssatz sehr wohl und sehr bewusst gewählt und hat den Korinthern und heute Morgen vielleicht auch uns persönlich dadurch zugerufen. Bei allen Spannungen, bei allen Streitigkeiten, bei allen Herausforderungen, bei allen Kämpfen, die wir manchmal haben, in der Welt, mit unserem Leben, vielleicht aber auch in der Gemeinde, unterschiedliche Vorstellungen. Halte trotzdem an dieser Basis und an diesem Fundament fest. Freut euch darüber jeden Tag. Macht das sozusagen zu eurem Herzensstabilisator, der euch durchs Leben trägt. Die Gnade Jesu Christi und die Liebe, Agape, Liebe Gottes. Und die feste, untrennbare Teilhaberschaft und Freundschaft des Heiligen Geistes ist mit dir. Nicht als Wunsch, sondern als Tatsache. Und auf diese Tatsache darfst du dein Leben bauen. Auf diese Tatsache darfst du dich stellen, in Gründen, in guten wie in schlechten Zeiten. Dann, wenn der Verkläger uns verklagt oder wenn unser Gewissen uns verklagt, bleibt er dennoch treu. Wenn wir uns selbst nicht mehr ertragen können, dann ist er dasselbe. Seine Liebe hört niemals auf. Aus seiner Gnade kannst du nie fallen. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wird dich niemals verlassen, denn er ist das Siegel und das Unterpfand deiner Erlösung. Und das möchte ich uns heute Morgen zurufen und damit komme ich zum Schluss. Ja, ich wünsche uns allen, dass wir das mitnehmen. Diese drei Fundamente, die Gnade Jesu, die Agape-Liebe Gottes und die Gemeinschaft ist ein fester Teil deines Lebens und deines Glaubens. Und darüber dürfen wir froh werden in guten und in schwierigen Zeiten. Das darf uns tragen bis ins hohe Alter, aber auch über den Tod hinaus. Er bleibt dennoch treu.